Können wir hinten noch ein bisschen Licht anmachen? Das wäre super. Danke. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute Morgen nicht ganz so voll, Anfang des neuen Jahres. Einige Leute noch ein bisschen übermüdet vielleicht, aber egal. Wir freuen uns darüber, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen was erzählen, einleitend über den Golfsport. Aber im Großen und Ganzen geht es um Jüngerschaft. Ihr wisst ja, dass unser Dienst unter Golfern ist und Golf ist ein ziemlich komplizierter Sport und bisweilen auch sehr frustrierend. Trotzdem macht er irgendwie Spaß, aber manchmal ist es frustrierend. Und es gibt im Golfsport unzählige Parallelen zum Leben. Aber nicht nur zum Leben, sondern auch unzählige Parallelen, die man zum Glauben ziehen kann. Und es gibt verschiedene Strategien, um ein besserer Golfer zu werden. Zum Beispiel viel trainieren. Das ist bei vielen Sportarten das A und O. Aber es gibt vor allen Dingen beim Golfen mentale Strategien, um besser zu werden. Denn die meisten Probleme, die man beim Golfen hat, die finden zwischen dem linken und dem rechten Ohr statt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber so ist es. Und wir haben ja hier hinten einen ausgebildeten Golflehrer sitzen, der kann euch das genauer erklären. Aber es gibt eine Strategie, die hilft, um gerade in der mentalen Frage ein besserer Golfer zu werden. Und das nennt man erwartungsloses Bemühen. Das heißt, ich suche mir ein Ziel aus, wohin ich meinen Ball befördern will. Ich habe ja meinen Schläger in der Hand. Ich stehe auf dem Abschlag oder auf dem Fairway und ich möchte meinen Ball 150 Meter weit nach vorne schlagen und dafür brauche ich einen Schläger. Aber ich muss diesen Schlag auch ausführen und am besten funktioniert das laut dieser Strategie, wenn ich mich erwartungslos bemühe. Was heißt das? Mich erwartungslos zu bemühen bedeutet nicht, dass mir das alles egal ist, was ich jetzt tue, sondern dass ich mich an den Ball stelle, mir überlege, was ich will und dann versuche, wirklich mein Bestes zu geben. Und obwohl ich das tue, ist es bei uns Golfern meistens so, dass das, was wir uns wünschen und erhoffen, nicht ganz so passiert. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und bei diesem erwartungslosen Bemühen und bei dieser Strategie ist es dann so, dass wenn ich mein Bestes gegeben habe und mein Schlag nicht gelingt, ich trotzdem akzeptiere, was da gerade passiert ist. Dass ich mich nicht aufrege, dass ich nicht fluche, dass ich nicht an mir zweifle, sondern dass ich einfach sage, okay, das war's halt jetzt. Ich bin ja auch Amateur. Ich kann's nicht besser. Ein Amateur spielt nie perfekt. Mit so einem schlechten Schlag gilt es also dann richtig umzugehen und die richtige Strategie ist eben einfach zu akzeptieren, was da gerade passiert ist. Und nicht dem Wetter die Schuld zu geben oder den Golfschlägern die Schuld zu geben oder dem Platz die Schuld zu geben, sondern einfach zu akzeptieren, was da gerade passiert ist. Und jetzt liegt dieses neue Jahr in gewisser Weise auch vor uns wie so ein Golfschlag. Eigentlich müsste man sagen, wie eine ganze Golfrunde. Eine Golfrunde kann schon mal 4-5 Stunden dauern und dieses Jahr liegt vor uns und wir wissen eigentlich nicht, was am Ende rauskommt. Es sind viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, viele Schläge im übertragenen Sinne, die wir machen werden, um am Ende ein Ziel zu erreichen. Ein Ziel, das wir uns vielleicht gesetzt haben oder vielleicht auch nicht. Also wie wird es werden, unser Jahr 2022? Die einen fragen sich das mit dem Blick auf den Vorruhestand. Eine ganz neue Situation. Plötzlich muss ich nicht mehr zur Arbeit gehen. Wie gehe ich damit um? Andere fragen sich, was wird aus meiner beruflichen Perspektive? Wie geht es bei mir beruflich weiter? Das, was ich gelernt habe, übe ich gerade nicht aus. Möchte ich aber gerne, was mache ich damit? Andere fragen sich, wie wird es sein in diesem Jahr, wenn ich nochmal älter werde? Was machen die Gebrechen? Was macht die Gesundheit? Ich persönlich bin jemand, der sehr, sehr viel über die Gemeinde nachdenkt. Liegt in der Natur der Sache. Ich mache mir viele Gedanken über die Entwicklung von Gemeinde. Ich mache mir aber auch viele Gedanken und lese sehr, sehr viel über Politik, über wirtschaftliche Themen. Und ich frage mich, wie geht's weiter mit dieser Welt? Und vielleicht gibt's bei dem einen oder anderen von uns noch ganz andere persönliche Fragen, die uns bewegen. Keine Ahnung. Man kann ja nicht in die Köpfe und Herzen reingucken. Aber eine spannende Frage wäre vielleicht auch, wie wird das eigentlich werden mit Jesus und mir in 2022? Und ich bin nicht so der Typ für gute Vorsätze. Ich bin nicht so der Kerl, der sich am Ende des Jahres aufschreibt, was für tolle neue Vorsätze er hat für das nächste Jahr. Das ist egal, ob es sich dabei um geistliche Disziplinen handelt oder um das Rudergerät, das in meinem Keller verstaubt. Ich weiß, umso mehr Vorsätze ich mir mache, umso öfter werde ich scheitern. Das ist eine Erfahrung, die ich über viele Jahre gemacht habe. Deshalb habe ich irgendwann entschieden, ich höre auf mit diesen guten Vorsätzen. Weil ich zum Glück auch weiß, dass mein Wert, vor allen Dingen in Gottes Augen, nicht von dem abhängt, was ich an guten Vorsätzen umsetze oder nicht. Gott betrachtet mich nicht oder bewertet mich nicht an der Frage meiner erfüllten guten Vorsätze. Und dass ich persönlich viel über Gemeinde nachdenke, liegt ja in der Natur der Sache, habe ich gesagt. Das tue ich leidenschaftlich gerne und ich investiere auch sehr, sehr viel Zeit in die Gemeinde, weil mir das ein Herzensanliegen ist. Und ich habe euch hier an der Folie eine Frage mitgebracht. Was können wir tun, gemeinsam tun, um das Leben der Gemeinde, die wir ja lieben? Und wie können wir das im Sinne dessen fördern, der die Gemeinde uns als die Herausgerufenen ja ins Leben gerufen hat? Was können wir tun? Wie können wir leben und das wirklich tun, was Gott sich wünscht? Das ist so eine Frage, die für mich auch mit dem Blick auf 2022 vor mir steht. Und wisst ihr, warum ich mich immer wieder frage? Weil ich mich nicht gewöhnen will an den Status quo. Ich möchte nicht jemand sein, der sich irgendwie daran gewöhnt, dass das, was man erreicht hat, normal ist. Dass man sich damit zufrieden gibt. Vielleicht haben wir uns in der Zwischenzeit daran gewöhnt, dass nicht mehr Reinhard der Pastor ist, sondern dass Carsten jetzt da vorne steht ganz oft. Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, dass ab und zu jetzt auch jüngere Menschen in die Gemeinde kommen. Dass wir ab und zu Kindergebabbel haben. Dass wir wieder eine Kinderstunde haben. Vielleicht haben wir uns daran schon gewöhnt, denn das war ja jetzt schon ein paar Mal auch der Fall. Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, dass ab und zu neue Gesichter hier sitzen. Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, dass man jetzt von einem zweiten Hauskreis spricht, der Young Guns heißt. Ja, vielleicht haben wir uns daran gewöhnt. Vielleicht haben wir uns auch daran gewöhnt, dass ich predige, wie ich predige, dass ich versuche herauszufordern, dass ich manchmal provoziere, dass ich mich bemühe, weiterhin so zu verkündigen, dass wir das irgendwie verknüpfen können mit unserem Alltag, mit unserem Leben. Vielleicht haben wir uns da schon längst dran gewöhnt. Aber nichts ist schlimmer als das Gewöhnliche. Und ich glaube, wenn wir an 2022 denken, und das steht auch hier oben, wenn ich eines nicht möchte für 2022, dann, dass wir uns daran gewöhnen, dass der Glaube, das Christsein, dass unser Christsein etwas Gewöhnliches ist. Das ist das, was ich nicht möchte. Denn die Gefahr, dass wir uns an die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, dass die Bedeutung verlieren, dass die Wert verlieren, die ist viel zu groß. Dienste, Dinge und Menschen, an die wir uns gewöhnen, verlieren dann an Wert und an Wertschätzung, wenn alles das einfach so ganz gewöhnlich ist. Wenn es gewöhnlich ist, dass da immer ein Musikteam ist, dass da immer einer predigt, dass immer Kinder da sind. Alles das, wenn das so gewöhnlich ist, dann verliert es an Bedeutung. Das gilt auch für uns als Gemeinde, die wir in dem Aufbruchprozess sind. Für unseren Glauben gilt das. Und das gilt vor allen Dingen für eben diese Menschen, die ich gerade zitiert habe, die sich auch an der Technik oder wo auch immer beim Müll rausstellen, bei vielen Dingen, die man auch nicht sieht, die sich einbringen. Wenn wir uns daran gewöhnen und das gewöhnlich wird, dann verliert das seinen Wert. Und ich habe mit meinem Cookie-Artikel, mit dem Januar-Artikel, ja angedeutet, was für mich 2022 so ein Stück ein Thema ist, das ich gerne auf den Sockel heben möchte. Und mir geht es bei diesem Ganzen um leidenschaftliche Nachfolge. Das ist das, was ich so ein bisschen auf den Sockel heben möchte. Und leidenschaftliche Nachfolge nicht als etwas, das ein Krampf ist, wo jetzt einer kommt und sagt, oh, jetzt müssen wir noch mehr und noch mehr und noch mehr leisten, sondern leidenschaftliche Nachfolge erlebt als etwas Schönes, als etwas, das uns erfüllt, als etwas, was uns dahin führt, uns mehr in Jesus und seine Gemeinde zu investieren, weil wir wollen, nicht weil wir müssen. Und vielleicht so, dass wir am Ende des Jahres 2022 den ganz dringenden Wunsch verspüren, im Kreis von der Gemeinde und Freunden zusammenzukommen, uns gegenseitig Rechenschaft zu geben und Jesus zu feiern für alles das, was er in 2022 getan hat. Müssen wir vielleicht versuchen, uns mal vorzustellen, was das bedeutet. Und vielleicht auch den Termin schon mal eintragen, 31.12.2022, Jahresabschluss, aber dann eben mit einer Feier. Mit einer Feier, wo wir hingehen und Gott für das loben und feiern, was er 2022 getan hat. Mit Blick auf das, was wir in diesem Jahr leisten, an Dingen, die wir tun, möchte ich euch dieses Bild aus dem Golfsport nochmal ans Herz legen und sagen, gebt euer Bestes, aber macht euch nicht verrückt, wenn es mal nicht so funktioniert. Das ist so das, was ich glaube, was uns hilft, dass wir uns erwartungslos mit Blick auf das, was ich leisten muss, bemühen, aber erwartungsvoll mit Jesus rechnen. Das wäre mir wichtig. Ich habe einen Vers heute Morgen mitgebracht, über den ich ein paar Gedanken loswerden möchte, und ich werde das demnächst im größeren Kontext von 2. Timotheus 2 dann auch noch ein bisschen ausführlicher auslegen. Aber erstmal heute nur 2. Timotheus 2, Vers 2. Da steht, gib die Botschaft, die du, Timotheus, von mir, Paulus, gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die Gemeinde zum Beispiel, die ebenfalls wiederum fähig sind, andere, ihre Freunde, ihre Bekannten, ihre Familie, zu lehren. Unerreichte Menschen vielleicht. 2. Timotheus 2, Vers 2. Das ist ein Vers, der im Grunde genommen ein Vers ist, der zeigt, wann Jüngerschaft tatsächlich passiert ist. Nämlich in der vierten Generation. Das ist jetzt nicht das Maß der Dinge, aber was hier deutlich wird, ist, Paulus hat angefangen und hat dem Timotheus was erzählt und sagt dem Timotheus, das, was du von mir gelernt hast, gib wieder anderen weiter. Und die, wenn sie fähig und treu sind, geben es wieder an andere weiter. Wir haben im Grunde genommen hier vier Generationen. Und in diesem Vers, da erkennt man, was das Prinzip von Wachstum ist. Und wir haben ja zuletzt auch darüber gesprochen, dass Gott alles, was er tut, darauf anlegt, dass es wächst. Wie erreicht Gott das? Indem wir unser Leben teilen. Indem wir anderen Menschen Anteil geben an dem, was wir im Glauben erleben. Ganz banal. Vielleicht zu Hause. Vielleicht bei der Begegnung im Job. Und im Grunde ist das nichts anderes als gelebte Jüngerschaft, weil Jüngerschaft sich nicht nur darauf bezieht, dass ich einen frommen Menschen zu einem noch frommeren Menschen mache, sondern Jüngerschaft im Neuen Testament, als Jesus seine Jünger berufen und rausgeschickt hat in diese Welt, da hat er ihnen diesen Jüngermachtbefehl gegeben. Und da sind die Menschen mit eingeschlossen worden, die Jesus noch gar nicht kannten. Und das ist ein Wahnsinnspotenzial von Jüngerschaft, was im Sinne von 2. Timotheus 2, Vers 2 drin ist. Wisst ihr, wie oft Deutschland in Texas passen würde? Von der Fläche? Was habt ihr eine Ahnung? Was schätzt ihr? Texas, riesengroßes Land, Bundesland. 5-mal, sagt Martin. 20-mal. Deutschland passt leider nur 2-mal rein in Texas. Also da liegen wir ein bisschen daneben. Aber die Frage ist auch, was hat das mit Jüngerschaft zu tun? Wenn wir jetzt an Dabringhausen denken, dann haben wir eine Fläche von 23 Quadratkilometern und die Frage ist, wie oft passt Dabringhausen in Texas? Ich sag's euch lieber, 30.000 Mal. Ja, wir passen 30.000 Mal nachts in Texas rein. Aber die Frage ist, was hat das mit Jüngerschaft zu tun? Und ich möchte euch das erklären anhand eines Schachbrettes. Okay, ihr habt die Story vielleicht schon mal gehört. Vor Jahren habe ich hier schon mal ein Seminar gemacht über Evangelisation. Da habe ich so ein Beispiel schon mal gebracht. Ein Schachbrett hat 64 Felder. Und wenn ich jetzt auf diese Felder in der ersten Reihe jeweils ein Stück Zucker lege, auf jedes Feld eins, dann habe ich am Ende, wenn ich das jetzt mit allen Feldern machen würde, 64 Stücke Zucker auf dem Schachbrett liegen, richtig? Nach Adam Riese, ja genau. Und das, was ich da tue, ist nichts weiteres als addieren. Ich addiere ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Das ist das, was Addition bedeutet. Wenn dieses Schachbrett aber anders behandelt wird und ich eben hingehe und ich würde jedes einzelne Feld wieder mit dem nächsten multiplizieren, also praktisch mal 2 nehmen, dann hätte ich was? Am Ende der ersten Reihe mit 8 Feldern des Schachbretts liegen dann 128 Stücke, genau, die dann 384 Gramm wiegen. Also 128 Stücke, ich weiß nicht, wie viele in so einem Schächtelchen sind, das sind glaube ich 500 Gramm, gibt es vielleicht auch als 1000 Gramm, aber würde ich multiplizieren, dann habe ich halt eben 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 am Ende der ersten Reihe. Das ist dieses Prinzip aus 2. Timotheus 2, Vers 2. Ja, wenn ich hingehe und mache Stefan zum Jünger, dann sind wir 2. Wenn jeder von uns wieder einen Jünger macht, sind wir danach 4. Macht jeder von den 4 wieder einen Jünger, sind wir danach 8. Das ist Multiplikation. Wenn ich jetzt weitermachen würde mit diesen Zuckerstücken, und ich hätte die 2. Reihe auch noch belegt. Ihr seht, 384 Gramm haben wir nach der ersten Reihe, wenn wir multiplizieren. Was schätzt ihr, was haben wir dann nach der 2. Reihe, nach 16 Feldern? Wie viele Stücke liegen dann am Ende? Es liegen da 23.768 Stücke. A 3 Gramm und das sind erstmal knapp 100 Kilo. Aber es geht weiter. Ihr könnt das zu Hause gerne mal ausprobieren, wenn ihr so viel Zucker zu Hause habt. Aber am Ende der 3. Reihe kommen wir jetzt nämlich in diesen Bereich, wo wir von Tonnen reden. Am Ende der 3. Reihe, wenn ich weiter multiplizieren würde, lägen wir bei einem Gewicht eines vollbesetzten Busses. 25 Tonnen circa. Könnt ihr euch das vorstellen? 25 Tonnen, einfach nur, weil man 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024 und so weiter. Krass, oder? Aber das ist dieses Prinzip von Jüngerschaft. Wir hätten nach 3 Reihen, also 24 Feldern, 8,4 Millionen Stücke Zucker und ein Gewicht von 25 Tonnen. Ein vollbesetzter Bus. Einen gebe ich euch noch. Ich springe mal ein bisschen in die 5. Reihe und auf das 5. Feld. Dann sind wir ungefähr bei der Hälfte des Schachbrettes angekommen, was die Zuckerstücke angeht. Das Gewicht liegt bei, was schätzt ihr? Kann man nicht schätzen, aber wir können es euch zeigen. Das Gewicht liegt bei 206.438 Tonnen Zuckerstücke nach der Hälfte der Felder des Schachbretts, wenn wir multiplizieren. Die Harmony of the Seas ist das größte, Passagierschiff, Luxusdampfer oder wie auch immer, hat 8 Decks, hat Platz für 5.500 Passagiere und wiegt 225.000 Tonnen. Und obwohl Dabringhausen 30.000 Mal in Texas passt, nur 30.000 Mal in Texas passt, wäre Texas in der Reihe 5 auf dem 5. Feld mit Zuckerstücken bereits 10 Meter hoch bedeckt. Man mag das nicht glauben, aber das ist Fakt. Und das ist die Power von Multiplikation. Das ist das, worum es mir geht, wenn ich 2. Timotheus 2 als einen Jüngerschaftsvers hier heute Morgen in den Mittelpunkt rücke. Und wie cool wäre es, wenn die Zuckerstücke Menschen wären. Klar, es ist absolut unrealistisch. Wir würden das niemals schaffen. Das ist nicht real, dass man so viele Menschen zu Jüngern machen kann. Aber würden wir Multiplikation und Jüngerschaft richtig leben, dann würden wir diese Welt mit dem Evangelium durchdringen. Und wir müssen ja gar nicht die Welt durchdringen. Es würde ja reichen, wenn wir in Dabringhausen anfangen. Wenn wir anfangen würden, Menschen in Dabringhausen mehr und mehr von Jesus zu erzählen. Aber das wäre toll. Und ich schrieb ja im Cookie, in dem Artikel für den Januar, dass Nachfolge, dass Jüngerschaft etwas ganz Dynamisches, etwas Proaktives ist, etwas Leidenschaftliches im Sinne von, ich will Jesus hinterher. Um den geht's mir. Ich will Jesus nachfolgen. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Jesus-Nachfolge, bloß weil ich das hier vorne predige oder ihr vielleicht denkt, ach, jetzt fordert der wieder ein. Nee, es ist etwas Leidenschaftliches, etwas, das uns mit Stolz erfüllen darf, weil Jesus uns beruft, mit ihm unterwegs zu sein. Darum geht's. Und diese Begeisterung, PowerPoint-Folie, ich habe es geschrieben, ich darf sein Jünger sein. Ich darf im Team Jesu dienen. Ich darf mit ihm, mit meinem Herrn, mit meinem Befreier, mit meinem Erlöser, mit meinem König und Gott unterwegs sein. Und ich will mein Bestes geben, damit andere erleben, was ich erlebt habe. Wie erfüllend es ist, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Könnt ihr nachvollziehen, dass das mein Wunsch ist für uns als Gemeinde? Dass das etwas ist, was ich mir für uns wünsche? Und wenn wir verstehen, worum es Jesus geht, worum es Jesus mit dieser Bewegung der Jüngerschaft geht, deren Teil wir sind, dann stellen wir vielleicht einfach öfter die Frage, Herr Jesus, was kann ich für dich tun? Wo kann ich mich einbringen? Weil nominell Christ zu sein, was weit verbreitet ist in vielen Kirchen und Freikirchen, das hat mit Jüngerschaft nichts zu tun. Jesus möchte, dass wir Jünger sind. Und schaffen wir das, Jünger zu sein? Ja, wir schaffen das. Ich habe hier nochmal einen Vers mitgebracht oder ein Bild mitgebracht, bei dem deutlich wird, worum es eigentlich geht. Da seht ihr einen Golfer und einen Caddy. Und wenn wir verstehen, dass Jesus gesagt hat, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, zu Ende führt, dann wird uns klar, dass es nicht in erster Linie auf uns ankommt, sondern dass es darauf ankommt, was Jesus Christus in uns bewirkt. Und für mich, auch wenn der Caddy jetzt außerhalb steht, ist das so ein bisschen das Bild. Ich bin unterwegs mit Jesus, aber Jesus ist derjenige, der mir die Richtung zeigt. Jesus ist derjenige, der mir die Power gibt. Und zweitens, wenn wir uns als Christen, wenn es uns gelingt, unsere Motivation und Motivation, ich habe es im Cookie geschrieben, Motivation ist ein Wort, das aus zwei Worten besteht, aus einem Motiv und aus Aktion. Ein Motiv zur Aktion, der Grund für mein Handeln. Wenn es uns als Christen gelingt, zu verstehen, dass wir den Grund zu handeln aus dem ziehen können, der uns zu echtem Leben befreit hat, dann wird Jüngerschaft etwas ganz, ganz entscheidend anderes sein als stinknormales Christsein. Wir watscheln nicht nur Jesus hinterher, sondern wir wollen ihm leidenschaftlich folgen. Und ich weiß, dass viele von uns sich danach sehnen, dass sich viele danach sehnen, Jesus Christus leidenschaftlich zu folgen, aber von sich immer so niedrig denken und sagen, ach, ich watschel Jesus nur hinterher. Warum? Wenn Jesus uns doch alles gegeben hat, warum denken wir so von uns? Warum glauben wir nicht, dass seine Zusage wahr ist, dass er, der in uns angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird? Wir haben doch alles, um leidenschaftlich als Jünger zu leben. Nicht, weil uns irgendeiner Druck macht, ein besserer Christ zu werden. Nee, weil Jesus in uns lebt und weil das Leben mit Jesus wirklich erfüllend ist. Und wenn wir Jesus-Nachfolge als eine Herzenssache verstehen und leben, dann kommen wir weg von diesem Gewöhnlichen. Dann kommen wir weg von dem, ja, ist halt so. Und wir werden Jesus als den Außergewöhnlichen erleben. Und dann werden wir in diesem Jahr, am 31.12., Wert darauf legen, hier in der Gemeinde zu sein, um uns gegenseitig zu erzählen, was Jesus alles getan hat. In unserem Leben, in unserer Gemeinde, und werden ihn dafür loben und preisen und verherrlichen, weil er aktiv ist. Wenn wir nah an ihm dranbleiben, dann erleben wir, was er tut. Die Frage ist, kann ich dich dafür begeistern? Kann ich uns dafür begeistern, so mit Jesus zu leben? Oder denkt ihr, alles schön und gut, aber ich pack das nicht? Wartet bitte nicht passiv darauf, dass irgendwie was passiert. Weil ich glaube, wir erleben Jesus Christus dann, wenn wir ganz aktiv sagen, ja Herr, hier bin ich, ich will, ich möchte. Ich bin bereit, gemeinsam mit dir in dieser Bewegung der Jüngerschaft unterwegs zu sein. Weil ich glaube, dass das ein aufregendes Leben ist. Und Jesu Einladung, Jünger zu sein, ist eben eine Einladung, um Teil der außergewöhnlichsten Bewegung zu sein, die es überhaupt gibt. Wir müssen nicht weitermachen mit dem, an das wir uns gewöhnt haben. Wir müssen nicht. Also meine Einladung auch an uns alle, starte ganz, ganz neu in dieses Jahr und sag einfach nur, Herr Jesus, hier bin ich. Ich habe dich lieb. Und weil ich dich lieb habe, möchte ich mich von dir gebrauchen lassen. Was kann ich tun? Und eigentlich ist es nicht so wichtig, was wir davon haben, aber Petrus hat die Frage mal gestellt. Herr Jesus, was haben wir eigentlich davon, wenn wir dir nachfolgen? Und in Markus 10, 29 bis 31 findet ihr die Antwort. Da steht, dass Jesus sagt, wer um meines Namens willen verlässt, Vater, Mutter, Häuser, Äcker und so weiter und so fort, der bekommt 100-fach zurück. Das, was wir bekommen, wenn wir in die Jüngerschaft eintreten und Jesus Christus folgen, ist weit mehr, als was wir uns vorstellen können. Das ist sein Versprechen. Also wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann ist das im Grunde genommen auch eine höchst königliche Einladung, um sein Reich mitzugestalten. Wie cool ist das? Ja, stellt euch vor, ihr würdet eine Berufung bekommen an irgendeinen Königshof und man würde euch einladen, dieses Königreich mitzugestalten. Ich glaube, wir würden gar nicht erst fragen, ja, was kriege ich an Gehalt, sondern das ist mir eine Ehre, für dieses Königreich zu arbeiten. Und wir haben eine höchst königliche Einladung, dieses Reich Gottes mitzugestalten. Es ist eine Einladung, als begnadigtes und geliebtes Königskind gemeinsam den Acker zu bestellen. Johannes 4, ne? Das Feld ist reif zur Ernte, hat er zu seinen Jüngern gesagt, im Zusammenhang mit der Frau am Jakobsbrunnen. Und wir dürfen das bearbeiten, diesen Acker, umgraben. Wir dürfen die Saat der guten Nachricht aussäen. Wir dürfen bewässern und wir dürfen am Ende, vielleicht am Ende des Jahres 22, hier stehen und uns freuen und feiern, was Gott an Frucht geschenkt hat. Also sein Ruf in die ist eine Einladung an dich und mich, einfach mitzuerleben und zuzuschauen, wie der König der Könige wirkt, wie er als Richter des Erdkreises Menschen begnadigt, wie er Menschen befreit, wie er Menschen zum Jubeln und zum Feiern bewegt, weil er ihnen die Ketten löst, weil er sie frei macht von ihrer Schuld und ihrer Sünde, weil er ihnen ihre Lasten nimmt. Und nochmal, wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, darum geht es mir nicht, sondern Jesus befähigt uns und er will die Führung übernehmen. Und ich habe im Cookie geschrieben von der Jochgemeinschaft. Ihr wisst, was ein Joch ist, ne? Dieses Joch, was man zwei Rindern oder auch mehreren Rindern über den Nacken legt. Und Jesus lädt uns ja ein in die Jochgemeinschaft. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, hat er gesagt. Jesus ist die treibende Kraft. Jesus ist derjenige, der an unserer Seite geht, der die Richtung vorgibt, der uns zeigt, wo es lang geht. Es gibt ein Geheimnis bei alledem, dass diese Einladung Jesu in die Nachfolge eben tatsächlich etwas ist, was uns das gibt, was wir uns am meisten wünschen. Entlastung und Befreiung. Wir wollen ein Leben leben, das lebenswert ist. Dann ist es so, als wenn Jesus sagt, hey, das, was ich dir biete, ist genau das. Ich biete dir Befreiung deiner Last, von deiner Last. Ich biete dir Erfüllung. Kann ich dich begeistern, in die Jochgemeinschaft mit mir zu kommen? Das macht er. Er befreit von Last, von Mühsal, von Trübsal, von Ziel, von Sinnlosigkeit und sagt im Originalton, nicht nur zu Menschen, die ihn nicht kennen, habe ich euch auch mitgebracht als Vers, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Nachfolge. Mit Jesus unterwegs zu sein, das führt dazu, dass wir klasse Dinge lernen. Demut. Das lernt man beim Golfen übrigens auch. Und Sanftmut. Das Gegenteil von Stolz, von Ich-Bezogenheit, von gelebter Härte. An der Seite Jesu erleben wir echte Entlastung. Entlastung für unsere Seele und vielleicht auch die Rückkehr zu Freude im Glauben, zu Erfüllung in der Nachfolge und Erquickung. Die Frage ist, sind wir interessiert? Oder haben wir uns daran gewöhnt, dass ich hier vorne stehe und solche Dinge sage? Haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass Pastoren vorne stehen und diese Dinge sagen, uns immer wieder einladen? Oder verstehen wir, dass es wirklich aufregend ist, zu Jesus in die Jochgemeinschaft zu kommen, weil sein Joch sanft ist und seine Last leicht? Keiner von uns muss den Karren alleine ziehen. Keiner. Und vielleicht ist das eine schöne Aussicht, ein schönes Bild, das uns hilft, ganz neu Begeisterung für Jesus zu entwickeln. Und ich hoffe, dass ihr versteht, dass der Sinn dieser Predigt nicht ist, euch Last aufzulegen, sondern Last zu nehmen. Sonst haben wir nicht verstanden, was Jesus meint, wenn er sagt, kommt her, tu mir alle. Es geht hier nicht um die Abgabe von einer Liste, auf die ich alle meine guten Vorsätze schreibe. Ja? Und die wie so ein Mann, das Beispiel habe ich gelesen, ein Mann, der dann hingegangen ist und hat so eine Liste gemacht mit all den Dingen, die er jetzt besser machen will als Christ, wo er sich entwickeln will und so weiter und so fort. Und dann ging er mit dieser Liste und legte sie in seiner Kirche auf den Altar nach dem Motto, nimm hin Gott, das ist das, was ich will. Und es hat nicht lange gedauert, dann war er frustriert, weil er gemerkt hat, er packt es nicht und es gibt noch so viele andere Dinge, die er auch noch machen möchte. Und dann hat er ein neues Blatt genommen, hat es wieder ausgefüllt, hat es wieder nach vorne gebracht und auf den Altar gelegt. Und dann kam ein weiser Mann und hat gesagt, weißt du, warum gehst du nicht hin und nimmst ein weißes Blatt? Legst das vorne auf den Altar und es steht nichts weiter drauf als lieber Jesus und deine Unterschrift. Das ist das, was ich uns als Tipp mitgebe für unseren Jüngerschaftsprozess 2022. Und ich werde mich nachher an den Ausgang stellen. Ihr dürft nicht rausgehen, bevor ich da hinten stehe. Ich werde jedem von euch symbolisch ein weißes Blatt in die Hand drücken. Ich weiß, dass ihr weiße Blätter zu Hause habt. Aber ihr sollt das erleben, was ich meine mit Jüngerschaft. Und dieses weiße Blatt dürft ihr gerne nehmen und schreibt wie ich, lieber Herr Jesus, drauf und unterschreibt und hängt es euch irgendwo zu Hause auf als Erinnerung für diese Einladung in die Jüngerschaft, in der Jesus macht und uns eben ein erfüllendes Leben schenkt und Erquickung. Das wünsche ich uns. Amen.